handle ich eigentlich aus einem geringen Selbstwertgefühl heraus, denke ich, ich bin eigentlich im Kern nicht richtig, wie ich bin, nicht liebenswert. Und dann kann das dazu führen. Und natürlich auch so Perfektionsstreben, denke ich, immer alles richtig zu machen. Mhm. Und wir werden feststellen, ich bin gar nicht der Einzige, der das hat, sondern hier im Raum allein sitzen drei, die das haben. Ja. Alle drei vor der Kamera.
Work Exposed, der Xing-Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben. Hallo und herzlich willkommen zu Work Exposed. Mein Name ist Friederike Höhn.
Und ich bin Doreen Biermann und wir sind zwei Redakteurinnen vom Jobsnetzwerk Xing. Und wir laden einmal im Monat Expertinnen oder Betroffene zu uns in diesen wunderbaren Podcast ein, um sie mit all den Fragen aus dem Jobleben zu konfrontieren, die wir uns am Anfang unserer Karriere nicht getraut haben zu stellen.
Indem wir dabei vor allem über unbequeme Themen sprechen, wollen wir endlich mal mit den Tabus brechen, die wirklich veraltet sind. Also, wenn ihr mit unfairem Gehalt, gelegentlichen Selbstzweifeln oder verstaubten Strukturen in der Arbeitswelt struggelt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Also bleibt jetzt am besten dran und hört in eine neue Folge rein.
Viel Spaß!
Dann starten wir wieder in eine neue Folge Work Exposed. Und für alle, die auch heute wieder mit dabei sind, schön, dass ihr alle am Start seid. Heute haben wir eine, wie ich finde, sehr, sehr besondere Folge für euch vorbereitet. Viele kennen ein ganz bestimmtes Gefühl mit Sicherheit nur allzu gut. Und man hat zum Beispiel einen Job im Blick, denkt an die Bewerbung und plötzlich kommen dann super viele Selbstzweifel hoch. Bin ich wirklich gut genug dafür? Und Unsicherheiten und Selbstzweifel ziehen sich meistens ja durch eine gesamte Bewerbungsphase, vom Lesen der Stellenanzeige bis hin dann zum Bewerbungsgespräch, dem Berufsstart und dann auch noch darüber hinaus. Also es beschäftigt uns eigentlich die ganze Zeit. Und deswegen haben Friederike und ich uns gefragt, ob wir vor allem bei der Jobsuche oft unter unserem Potenzial bleiben und wieso wir gerade im Job eigentlich immer wieder diese argen Selbstzweifel haben, die kicken. Und deswegen haben wir uns heute jemand eingeladen, der versteht, wie Menschen fühlen, denken und handeln. Und das ist nämlich der Psychologe Lukas Klaschinski. Schön, dass du heute da bei uns bist.
Willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dich heute mit unseren Fragen so richtig löchern zu dürfen. Und vor allen Dingen sind wir auch ganz gespannt auf deine Tipps und Insights, die du heute für uns mitgebracht hast. Und am Ende der Folge sollen unsere Hörerinnen nämlich im besten Fall von dir wissen, was eigentlich das sogenannte Imposter-Syndrom ist und wie es uns bei der Jobsuche vor allen Dingen auch beeinträchtigen kann, wie man die Jobsuche und den Jobstart mit weniger Selbstzweifeln angehen kann und zu guter Letzt, wie man auch nachhaltig dafür sorgen kann, dass Selbstzweifel nicht die berufliche Laufbahn bestimmen.
Genau. Und unsere ZuhörerInnen kennen das schon. Wir starten immer ganz gerne in unsere Folge mit dem sogenannten Exposer. Das ist also eine Frage, die wir mitbringen, die dich so ein bisschen auch ja, auf persönlicher Ebene besser kennenlernen soll. Und genau, da habe ich ehrlicherweise heute mal zwei Fragen mitgebracht, ganz okay. Neu. Weil ich schon eine im Kopf hatte, die ich dir unbedingt stellen wollte und dann aber auch bei der Recherche nochmal über eine Aussage auf deiner Website gestolpert bin und dachte, huch, da muss ich nochmal nachhaken. Du hast auf deiner Webseite nämlich geschrieben, dass du schon mit 3 Jahren im Restaurant Therapiegespräche geführt hast. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da passiert?
Ja, Eltern essen ja irgendwie immer mehr und länger als Kinder und Kinder sind immer relativ früh fertig und dann war ich fertig und habe meine Mutter immer gefragt, ob ich im Restaurant rumstromern kann und ich bin dann immer von Tisch zu Tisch gegangen und habe die Leute quasi interviewt, ne? Okay. Und habe gefragt, warum sie was machen und was sie machen und habe diese Gespräche mit den Leuten geführt. Ich war immer schon interessiert an der Motivation und warum Leute etwas machen. Meine Mutter ist dann immer irgendwann gekommen und meinte, wenn er nervt, dann schickt ihn wieder zu mir, während mein Vater noch gegessen hat. Und so kam das dann, dass ich mich schon sehr, sehr früh für Menschen und deren Motivation und deren Handlung interessiert habe.
Spannend. Das finde ich faszinierend, ehrlicherweise. Ich glaube, mit 3 Jahren hätte ich mich das noch nicht getraut. Nee.
Ich weiß auch nicht, woher das kam, aber es war schon immer in mir drin. Ne? Ja, es gibt ja so Sachen, die so in uns genetisch verankert sind, warum auch immer. Ne? Und
das stimmt.
Ich konnte das glücklicherweise bis zum heutigen Tag verfolgen.
Sehr gut. Genau, du hast wahrscheinlich dann einfach schon sehr, sehr früh so eine Intention oder Intuition gehabt, welches Talent du eigentlich hast und hast dann ja auch eine wahnsinnig beeindruckende Karriere hingelegt als erwachsener Mensch dann. angefangen mit Moderator, das war es Moderator beim Radio, dann kam Psychologie, das Studium dazu. Heute hast du ein eigenes Unternehmen, Auf die Ohren heißt es, und da arbeitest du mit deinen Teams im Prinzip daran, diverse erfolgreiche Podcast-Formate zu entwickeln. teilweise auch sehr erfolgreich, weil teilweise auch nominiert für einen deutschen Podcastpreis, super cool. Bist auch noch Podcaster, Speaker und Autor. Das ist ja irgendwie wahnsinnig viel, wahnsinnig beeindruckend. Mich würde aber mal interessieren, ob du eigentlich in dieser Karriere auch mal so richtige Selbstzweifel hattest.
Immer wieder. Also das bleibt nicht aus. Gerade wenn man auf neue Themenfelder raufgeht, ne, dann fragt man sich, kann ich das, bin ich dafür gut genug? Und ich kann euch ein Beispiel nennen, ne? 1000 Beispiele eigentlich, ne, die immer wieder aufkamen. Also, die erste Zeit, als ich ans Mikrofon gelassen wurde, war eigentlich auf einer Ferieninsel auf Ibiza. Ich habe als Animateur gearbeitet. Mhm. Da musste man auch vor den Gästen moderieren. Das war so eine Meute an Betrunkenen, die ja sehr schnell gelangweilt waren. Das heißt, man hat ein Mikrofon in die Hand gekriegt und musste die entertainen. Und das war eine ganz schön krasse, harte Feuertaufe. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang total Angst hatte und gezittert habe und dann meinen Weg da irgendwie durchgezittert bin. Und irgendwann ging es dann. Das ist dann eine Gewöhnung. Ne? So, als ob man Höhenangst hat und immer wieder in die Höhe geht. Und das System gewöhnt sich einfach daran. Angst nutzt sich irgendwann ab. Wir können nicht immer im Angstzustand sein. Das heißt, unser System ermüdet dann, nimmt die Angst ab und verbraucht sich sozusagen. Darum diese Expositionstherapie, wie wir es nennen in der Psychologie, ist wahnsinnig gut, sich seinen Ängsten zu stellen. Und zuletzt würde ich sagen, vor einer Woche oder zwei Wochen, ich habe einen TED-Talk gehalten in Innsbruck. Das war mein erster TED-Talk. TED-Talk ist ja ein sehr renommiertes Format, wo man eigentlich eine wissenschaftliche These mit der eigenen Erfahrung verbindet und das auf eine entertainende Art und Weise den Menschen näher bringt. Und dann gab es eine Probe und ich hasse Proben. So.
Über Freestyle.
Ja.
Wir hatten keine Probe.
Genau. So 20 Leute, die super aufmerksam zuhören, da ist mir lieber vor 400, vor 500, vor 1000, vor 10.000 Leuten zu sprechen, weil die 20 Leute beobachten einen ganz genau, man sieht die Reaktion von den Einzelnen.
Das andere hat mehr Anonymität irgendwo. Ne?
Genau, wir gehen alle unter in der Masse und ich bin eigentlich nur Teil davon. Auf jeden Fall habe ich richtig gemerkt, wie mein Herz gepumpt hat auf der Bühne. Ich habe mich da auch so ein bisschen verdribbelt. Letzten Endes, der TED-Talk hat gut funktioniert, aber die Probe, da hatte ich auch schon wieder so, oh Gott, ey, wie wird das hier laufen?
Man sagt ja auch immer, dass die Generalprobe schief gehen muss, dass das Glück bringt, damit dann die
wirklich?
Das erste Aufführung.
Ja, kann ich noch gar nicht.
Ja, okay. Cool. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal in unseren ersten Themenblock, den wir mitgebracht haben. Ich schätze, vielen von den ZuhörerInnen da draußen und auch mir persönlich kommt der Gedanke sehr bekannt vor, dass der eigene Erfolg auch in gewisser Weise dem Zufall geschuldet ist. So ganz nach dem Motto, ja, ich habe auch irgendwie ein bisschen Glück gehabt bei dem Ganzen. Mhm. Problematisch wird es ja allerdings dann, wenn wir davon ausgehen, bei beruflichem Erfolg, dass wirklich alles externen Faktoren geschuldet ist. Dass wir Glück hatten, dass das Zufall war, dass wir eben Hilfe anderer Leute hatten. Wenn ich dann auch noch bei zum Beispiel einer Jobzusage denke, eigentlich verdiene ich diese Zusage gar nicht. Es gab bestimmt sehr viel qualifiziertere Talente. Das war jetzt bestimmt nur Glück. Redet man dann schon von einem Imposter-Syndrom?
Also von Imposter-Syndrom redet man dann, wenn man über längere Zeit eigentlich von Selbstzweifeln geplagt ist. Und das bezieht sich hauptsächlich auf den beruflichen Kontext, kann aber schon in der Schule anfangen, ne? Was du gerade gesagt hast, die Klassenarbeit, wenn die zurückkommt, man hat eine sehr gute Note. Okay, das war eine leichte Arbeit oder ich hatte einfach Glück, weil ich genau die Fragen gelernt habe. Dass man eben seine Erfolge im Außen attribuiert, also dem Außen zuschreibt, es war Glück, ich hatte einfach einen guten Tag und Misserfolge nach innen attribuiert und sagt, okay, jetzt haben sie herausgefunden, dass ich einfach schlecht bin und das muss ja so kommen. Und das ist sehr, sehr ungünstig. Und wenn man das hat, plus, dass man merkt, dass man immer wieder von Selbstzweifeln geplagt hat und das Gefühl hat, am falschen Ort zu sein und nicht, weil ich irgendwie den falschen Beruf ausübe und nicht meiner inneren Motivation folge, sondern weil ich mich viel am Platz fühle, weil alle anderen besser sind anscheinend als ich, dann redet man von Imposter-Syndrom, also diesem Hochstapler-Syndrom, diesem Gefühl, ich fliege auf zu jeder Zeit.
Was sind denn die Ursachen dafür, dass ich so ein Gefühl entwickle?
Also erstmal der Attributionsstil. Und da kann man sich selber bei beobachten, wenn ich Erfolg habe, sage ich dann, ey, habe ich gut gemacht, ich habe einfach gut gelernt oder ich habe schon die Fähigkeiten in meinem Leben angesammelt, dass es dazu gekommen ist oder ich habe einfach so, irgendwie konnte ich da spontan sein und Spontanität ist eine Qualität von mir oder sage ich, nee, das war Glück, die mochten mich einfach, deswegen habe ich das bekommen oder irgendwas im Außen, ne? Also der Attributionsstil, dann ist das Selbstwertgefühl auch immer eine Quelle davon. Handle ich eigentlich aus einem geringen Selbstwertgefühl heraus, denke ich, ich bin eigentlich im Kern nicht richtig, wie ich bin, nicht liebenswert. Und dann kann das dazu führen. Und natürlich auch so Perfektionsstreben, denke ich immer, alles richtig zu machen müssen, also dass das so der, klappen muss.
Der Drang so, ne?
Ja, und das haben auch viele, das ist ganz, ganz dicht gekoppelt mit dem Imposter-Syndrom. Weil was steckt denn eigentlich dahinter, wenn ich das Gefühl habe, alles perfekt machen zu müssen, dann habe ich das Gefühl oder den Eindruck, nur dann werde ich angenommen, ne? Und dann darf ich auch sein, dann habe ich meine Daseinsberechtigung. Und Perfektionsstreben ist auf jeden Fall ein großer Hassel, also es ist anstrengend. Und gleichzeitig, woher kommt das? Wir können immer darauf gucken, wie wurden wir geprägt, ne? Also was haben wir für Erfahrungen in unserer Kindheit gemacht? Nicht immer nur mit unseren Eltern, mit Lehrern, mit unserer Umwelt, mit allen, die, mit denen wir so zusammen waren, auch mit unseren Geschwistern, mit Freunden. Und wenn wir, und das ist meistens spezieller eher von den Eltern oder von den auch Lehrern, den Eindruck vermittelt bekommen haben, du bist liebenswert, du bist was, wenn du was leistest, dann kann sich meine Existenzberechtigung daran koppeln, ne? Das heißt, daraus kann sich ein Glaubenssatz entwickeln, das heißt eine innere Überzeugung, nach der wir dann agieren und uns gar nicht darüber im Klaren sind, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Und ich muss vor allem viel leisten, um geliebt zu werden. Und das heißt dann auch, dass ich das perfekt machen muss. Und was sich daraus entwickeln kann, und das sehen wir häufig in unserer Gesellschaft, so ein Bewunderungssyndrom. Weil die Ersatzdroge für eigentlich ein Gefühl von Geliebtsein, was fehlt, ist, ich möchte bewundert werden.
Du hast das jetzt ja irgendwie sehr, sehr gut geschildert, was die Ursachen dafür sein können, wo das liegen kann, ne? Kindheit, Umfeld, was auch immer. Was kann das denn aber konkret für Folgen dann für mich haben, wenn ich darunter leide? Also außer jetzt der offensichtlichen, aber wenn wir wirklich mal nach innen gucken, aufs Psychologische. Sollte ich dann daran arbeiten? Muss ich daran arbeiten, weil das wirklich schlimme Folgen und Probleme verursachen kann?
Ja, was verursacht das denn, dass ich immer eigentlich sehr häufig in einem Angstzustand bin, weil ich denke, ich könnte auffliegen. Also das heißt, ich komme immer wieder mit Angst in Situationen, und muss dann mit dieser Angst in irgendeiner Form umgehen. Und diese Angst sagt mir immer wieder, mach's besonders gut. Weil alle könnten gleich herausfinden, dass du auffliegst. Und das führt dann eben zu diesem Perfektionsstreben. Und Perfektionsstreben, ich meine, man kriegt einfach Arbeiten auf den Tisch in der Berufswelt. Man muss sie abarbeiten. Also lieber erledigen, als irgendwie liegen lassen. Und wenn ich die besonders perfekt machen will, dann kann es zu einer Überarbeitung kommen, ne? Und das kann dann dazu führen, dass ich immer wieder meine Grenzen übergehe. Immer wieder und immer wieder. Und das führt ja oder kann bekanntlichermaßen in den Burnout führen oder in die Depression, Burnout, Erschöpfungsdepression, das hängt ja alles zusammen. Das heißt, du hast so viel gearbeitet, dass du dein Körper irgendwann gesagt hast, ich muss runterfahren.
Also ein Schutzmechanismus, kann man sagen.
Es ist am Ende ein Überlebensmechanismus, ja. Genau.
Ja, wir hatten vorher auch schon mal nachgeguckt, ob vielleicht von diesem Imposter-Syndrom eher Männer oder auch eher Frauen von betroffen sind. Und wir hatten bei der AOK nachgelesen, dass halt beide Geschlechter natürlich davon betroffen sind. Uns würde aber mal interessieren, gerade weil du ja auch mit vielen Klientinnen zusammenarbeitest, hast du Beispiele, wo vielleicht eher Männer zweifeln oder in welchen beruflichen Situationen vielleicht eher Frauen zweifeln?
Ich finde es da ganz spannend, auch wieder darauf zu gucken, wie Männer und Frauen immer noch in unserer heutigen Zeit unterschiedlich sozialisiert werden. Ältere Umfragen ergeben, dass mehr Frauen davon betroffen sind als Männer. Je neuer die Umfragen werden, desto mehr gleicht sich das an und es gibt eine Gleichverteilung. Man muss sagen, 3 von 4 Leuten sind von dem Imposter-Syndrom immer mal wieder betroffen. Und das muss man sich mal vorstellen.
Das ist eine Menge, ja.
Ja, wenn man so durchs Büro geht, ne, und da sitzen, ich wollte jetzt gerade eine Rechnung aufmachen, 40 Leute, sind 30 davon, also die meisten einfach davon betroffen und haben das immer wieder. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass einer von uns das auch hat. Also ich kann mich schon melden. Ne? Also,
ich kann mich auch melden.
Ja, ich mich auch. Also.
Ja, cool. Gut, sind es 3 von 3. Unser Technikmann dann nicht. Du dürftest es nicht haben. Die Frage ist deshalb, wie wir sozialisiert worden sind. Und Frauen werden eher dahingehend sozialisiert und das noch immer, dass sie so die Wut abtrainiert bekommen und lieb, nett und artig eher sein soll und eher überangepasst. Das heißt so, dass sie sich auf die Bedürfnisse von anderen einstellen und nicht so richtig auf ihre eigenen hören. Und das heißt, die nehmen auch Selbstzweifel mehr nach innen und nehmen diese dann mit sich. Das heißt auch auf der anderen Seite, dass manche Gefühle eher bei Frauen erlaubt sind, wie so zum Beispiel Angst oder Traurigkeit. Und Und da möchte ich nochmal zu diesen Umfrageergebnissen kommen. Das kann dann dazu führen, dass, wenn es Selbstbefragungen sind, ne, wo man einfach so ausfüllt, dass Frauen eher sagen, so ja, kann ich zustehen, kann ich zugeben. Und Mann sagt, der anders sozialisiert worden ist, ey, ich muss mich durchsetzen, ich muss der Starke sein, ich gebe das gar nicht zu. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt nicht ein spezifisches Feld, wo Frauen das häufiger haben als Männer. Ich würde sagen, dass Männer das viel seltener sich selber eingestehen und zugeben, als das Frauen tun. Und es würde beiden gleichermaßen gut tun, weil nur wenn wir etwas annehmen, können wir daran arbeiten.
Kannst du vielleicht auch nochmal, wir haben jetzt ja auch viel über die schlechten Seiten des Imposter-Syndroms auch gesprochen, nochmal positive Seiten aufzeigen? Also gibt es vielleicht auch einen Weg, diese Selbstzweifel, die in mir drin sind, in irgendetwas Produktives, Positives umzuwandeln?
Man arbeitet meistens relativ genau, relativ lange an Dingen, weil man ja immer das Gefühl hat, ich könnte jeden Moment auffliegen. Aber wie gesagt, der Nachteil ist, dass man manchmal Themen überarbeitet und dann in die tiefe Erschöpfung kommen kann.
Okay. Also wenn man das jetzt nochmal auf ein Vorstellungsgespräch beispielsweise münzen würde, heißt das, dass die Angst, die ich vor solchen Gesprächen habe, eigentlich vielleicht mehr dazu führt, dass ich noch vorbereiteter in die Gespräche reingehe.
Genau, also es kann dazu führen, dass ich vorbereiteter bin und dann im gleichen Ausmaß, ne, wir haben so einen Angstpegel, gehen wir davon aus, dass es von 0 bis 10 ist. Und wenn es bei 10 ist, ist es so ein maximaler Panikzustand, dann bin ich voll kontrolliert von meiner Angst. Aber bis 7 kann die Angst sozusagen was sein, was irgendwie da ist, was auch so nicht ganz unterschieden werden kann zwischen Erregungszustand, das ist ja am Ende hormonelle Ausschüttung, und Aufregung und Angst, das mischt sich so alles. Aber ab 7 wird die Angst so, dass sie mich kontrolliert. Und dann sitze ich auf einmal so da, wie ich normalerweise nie da sitzen würde im Vorstellungsgespräch. Und mein Gegenüber lernt mich von der Seite kennen, wie ich eigentlich gar nicht bin. Mhm. Ne? Und ich glaube, wichtig ist es, in einen Zustand zu kommen, und das ist letzten Endes das Ziel, wo wir merken, wir können noch wir selber sein. Wir spüren zwar unsere Angst, aber unsere Angst beherrscht uns nicht. Mhm. Und dann ist die Angst auch gar nichts Schlechtes.
Okay. Ja, ich bin mir sicher, bei unserem zweiten Themenblock, den wir jetzt starten, fühlen sich auch einige Hörerinnen wieder erhört oder erkennen sich darin mit Sicherheit auch wieder. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Jobsuche war und mir spannende Stellenanzeigen für mein Profil durchgelesen habe, dann habe ich im Schnitt, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht so 3-4 Anforderungen, die in dem Profil standen, erfüllt. Bei 2-3 dachte ich immer so, ja, kann ich so lala. Und beim Rest dachte ich mir immer so, boah, habe ich noch nie gehört, gar keinen Plan. Und ehrlicherweise ist es ja eigentlich auch wirklich so, dass ja nicht ein Mensch wirklich jetzt zu 100% eine Stellenanzeige matchen kann. Also es wird es ja wahrscheinlich niemals geben oder nur in seltenen Fällen. Trotzdem mit diesem Wissen sind bei mir dann immer diese Selbstzweifel hochgekommen und ich habe immer gedacht oder gezweifelt, sollte ich mich jetzt wirklich auf diese Stelle bewerben oder es halt doch sein lassen. Deswegen die Frage jetzt an dich, warum bewerben sich so viele Menschen auf einen Job nicht, wenn sie meinen, sie sind diesen Anforderungen nicht gewachsen oder sie erfüllen diese Anforderungen nicht?
Wir nennen das in der Psychologie kurzfristige Selbstschutzstrategie. Mhm. Ne? Und was ist das? Wenn wir schon denken, uns prinzipiell unterschätzen, dann suchen wir nach Punkten, die unsere innere Wahrnehmung bestätigen. Die sagen, stimmt, ich habe recht. Ich bin nicht geeignet, weil ich kann irgendwie Microsoft Word nicht perfekt oder was auch immer. Ja. Schlechtes Beispiel.
Das kann niemand perfekt, oder?
Kann jemand perfekt Microsoft.
Meldet genau. Euch bitte.
Das heißt, dann bin ich innerlich bestätigt und das gibt uns ein sicheres Gefühl. Ich nehme die Welt so wahr, wie mein inneres Bild davon ist. Ne? Und gleichzeitig schützt es ja mich und mein Selbstwertgefühl ganz kurzfristig, weil ich nicht in den Job reingehen muss und dann potenziell die Gefahr hätte, daran zu scheitern und dann irgendwie mit einem Misserfolg klarkommen müsste. Das heißt, ich sage es immer, man muss eine Entscheidung treffen im Leben. Möchte ich enttäuscht leben, damit ich nicht enttäuscht werde, oder riskiere ich, enttäuscht zu werden, anstatt enttäuscht zu leben? Und das sind zwei unterschiedliche Arten, das Leben zu führen. Ne? Also für mich ist es ganz klar, ich riskiere, enttäuscht zu werden, um nicht enttäuscht leben zu müssen. Mhm. Weil sonst kann ich keine Sachen angehen, weil das Risiko wartet immer auf einen, enttäuscht zu werden.
Ja. Also das passt ganz gut zu der nächsten Frage. Würdest du schon sagen, dass wenn ich mich meinen Selbstzweifeln nicht stelle, dass ich dann definitiv auch unter meinem Potenzial bleibe, gerade auch in Bezug auf Jobsuche oder in Bezug auf meinen Beruf selber.
100%, weil ich mir bestimmte Sachen nicht zutraue, beziehungsweise die gar nicht erst in Erwägung ziehe für mich, ne? Und natürlich muss man auch sagen, bestimmte Sachen sind Glück. In was für eine Familie bin ich reingeboren, ne? Was machen die mir für Chancen auf? Es hat einen Grund, warum Selbstständige häufiger Kinder haben, die auch selbstständig werden, ne? Das heißt, das ist ein Potenzial, mit dem wird man irgendwie geboren oder kommt in Kontakt, während man aufwächst. Und das andere ist, dass man, wenn man viele Selbstzweifel hat, immer unter seinen Möglichkeiten lebt, weil man das für sich nicht in Betracht zieht, dass das meine Realität werden kann.
Mich würde mal interessieren, wie verhindere ich dann aber, dass ich durch mein schlechtes Selbstwertgefühl vielleicht auch eben dann in diese Selbstschutzmechanismen verfalle? Also gibt es tatsächlich Strategien, Techniken, die ich anwenden kann, um mutiger zu sein, beispielsweise bei der Jobsuche und mir mehr zuzutrauen?
Ja, also es gibt ganz konkrete Handlungsimpulse, die ich geben kann, aber sich erstmal darüber bewusst zu werden, dass das bei mir läuft, ne? Mhm. Dass es bei mir so ist, dass ich vielleicht eine Tendenz zum Imposter-Syndrom habe und mich eigentlich eher klein mache, als größer zu machen. Dazu kommt, dass wir als Menschen alle eher so einen Negativitätsfokus haben. Also vom Hören sagen, man behauptet, 80.000 Gedanken rauschen jeden Tag durch den Kopf. Mhm. Die meisten davon sind bekannt. Die denken wir nicht das erste Mal, sonst wären wir die ganze Zeit irgendwie parallelisiert auf dem Stuhl und denken so, Alter, was geht hier gerade ab?
Ja. In mir und mega der Trip.
Ja, man würde sich selber beobachten. Das heißt, das sind alte Bekannte und meistens sind es negative Gedanken, die einen schützen sollen. Also unser System ist ja darauf ausgelegt, in einer Zeit zu überleben, in der wir nicht mehr leben. Und das sagt dann so, ja, mach dir Sorgen, bereite dich gut vor, ne? Das heißt, wir machen uns automatisch, weil unser Gehirn so programmiert ist, eher kleiner als größer, die meisten von uns, ne? Und sich das bewusst zu machen und das schon mal einzukalkulieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich kleiner mache, kann ich mal so 30% draufrechnen, ne? 30% geiler bin ich eigentlich, das so automatisch schon mal zu machen. Dann finde ich es ganz, ganz wichtig, nicht nur auf das, was brauche ich noch an Fähigkeiten, sondern was habe ich schon an Fähigkeiten und Fertigkeiten zu gucken. Und das kann man auch festhalten. Wie wäre es mit so einem kleinen Erfolgstagebuch, ne? Man kann mal Leute fragen, hey, was magst du an mir? Das sind dann so persönliche Sachen. Was schätzt du an mir? Und was habe ich denn gut gemacht? Zum Beispiel in der Woche. Und das sich aufzuschreiben einfach mal und darauf zu gucken. Denn entsteht nämlich nicht so ein Ungleichgewicht an Negativität und Positivität, sondern das kommt in die Waage. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, wenn man in einen Kreis reinkommt, oder das hilft mir immer, wenn ich auf der Bühne bin, meinen die Leute, die da sind und auch die Leute, die jetzt so zuhören, ne, meinen die es gut mit mir? Oder sind die einfach grundsätzlich negativ eingestellt? Und die meisten Leute meinen es gut mit einem.
Ja.
Und sich das auch vorzustellen, zu sagen, ich gehe in den Kreis von Leuten, die es erstmal grundsätzlich gut mit mir meinen. Und das macht schon eine ganz andere innere Haltung. Mhm. Ja?
Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten und letzten Themenblock für heute. Dass wir gerade am Anfang unserer Karriere unsicher sind, was so unsere beruflichen Leistungen angeht, ist ja relativ normal. Wir können es einfach selbst noch nicht so gut einschätzen. Wir haben nicht so viel Erfahrung. Aber es kann ja auch im Verlaufe der Karriere passieren, dass wir immer wieder an Momente kommen, in Situationen kommen, wo wir eben zweifeln, wo wir Selbstzweifel haben, zum Beispiel Angst haben, als inkompetent wahrgenommen zu werden oder dass wir auch die Wertschätzung, die wir eigentlich entgegengebracht bekommen, gar nicht verdient haben. Mhm. Wie ist es denn, wenn du jetzt auch erzählst, super viele Menschen leiden unter dem Hochstaplerphänomen? Wenn ich jetzt schon so früh in meiner Karriere darunter leide, bin ich dann auch sozusagen vorbelastet? Muss ich dann damit rechnen, dass ich das immer wieder in meiner Karriere haben werde, das Thema?
Ich denke, alle Sachen, die wir lernen, können wir auch verlernen. Mhm. Und das ist das Gute daran. Also wir sind psychologisch flexibel. Manchmal ist das ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen wie ins Fitnessstudio für die Seele gehen, daran zu arbeiten. Aber wir können an allen Themen arbeiten. Und das heißt nicht, dass wenn wir eine bestimmte Sache haben, dass wir sie nicht auch wieder verlernen können. Ne? Das heißt nicht, dass wir sie für immer vergessen, sondern sie wird viel kleiner und viel unwesentlicher. In der Psychologie reden wir davon, dass wir neue Bahnen einschlagen und das ist wie so eine Autobahn, die dann irgendwann zuwächst und die beachten wir nicht mehr und wir fahren die schöne Landstraße. Die Frage ist ja, wie können wir das tun und wie können wir das bewerkstelligen? Ne? Und beim Imposter-Syndrom ganz konkret ist es, das erstmal zu teilen, ne? Mit vertrauten Menschen und wir werden feststellen, ich bin gar nicht der Einzige, der das hat, sondern hier im Raum allein sitzen drei, die das haben. Ja. Alle drei vor der Kamera. Und das ist doch super interessant, dass wir anscheinend alle im selben Boot sitzen. Ne? Mhm. Und dieses innerliche und äußerliche Hände reichen, schafft ein Gefühl von Gemeinschaft und Verbundenheit. Ich bin nicht alleine damit. Und anscheinend ist das was ganz normal ist. Mhm. Das finde ich, ist ein Schritt, den wir machen können. Das Erfolgstagebuch führen, ne? Ja. Dass man wirklich sich konkret aufschreibt, was mache ich denn gut und was ist mir denn gut gelungen, ne? Dass wir den Fokus darauf lenken. Dann wirklich mal in sich zu gehen und sich zu hinterfragen, nach welchen Glaubenssätzen, also inneren Überzeugungen, funktioniere ich denn? Ne? Also habe ich so einen Glaubenssatz von, ich bin nicht liebenswert in mir, ne, und ich bin nicht gut genug, da muss ich immer viel im Außen tun, damit ich irgendwie Anerkennung erfahre. Und was ist meine Geschichte dazu? Weil die Geschichte sagt uns immer, wie wir programmiert worden sind. Ne? Wie funktioniert mein Blick auf die Welt? Weil wir alle, auch wir drei, gucken unterschiedlich auf die Welt.
Ja.
Also selbst wenn wir einem Menschen begegnen, wird einer von uns sagen vielleicht, ah, der unterschätzt mich vielleicht, der hält mich vielleicht für inkompetent und dumm. Der andere wird sagen so, ach, ganz neutral, die lächelt ja ganz freundlich oder der lächelt ja ganz freundlich. Und der andere würde sagen, die denkt vielleicht, dass ich und so bin, ne? Obwohl wir der gleichen Person gegenüber sind, denken wir unterschiedliche Sachen. Und es liegt nicht daran, dass die Person so unterschiedlich ist in den drei Situationen, sondern dass wir eine unterschiedliche Prägung haben. Und mit dieser Erfahrung, also Prägung ist ja immer Erfahrung, die wir gemacht haben, versuchen wir immer die Zukunft vorherzusagen, weil das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und dann kann das einfach zu Wahrnehmungsverzerrungen führen. Und eine Wahrnehmungsverzerrung ist ja, und das ist ja ganz, ganz essentiell beim Hochstapler-Syndrom, beim Imposter-Syndrom, dass wir denken, Erfolge haben nichts mit uns zu tun und Misserfolge, die müssen wir zu uns nehmen.
Okay. Würdest du dann empfehlen, wenn ich jetzt von dem Imposter-Syndrom betroffen bin, dass ich das, wenn ich merke, mich beeinträchtigt das wirklich extrem, also ich merke, ich traue mir gewisse Aufgaben und Tätigkeiten nicht zu, dass ich dann wirklich mit meinem Chef ins Gespräch gehe? Oder würdest du sagen, zieh dir lieber erstmal deine Kollegin zur Seite und teil da erstmal das Gefühl?
Kann ich so pauschal nicht sagen, weil da muss der Chef oder die Chefin eine hohe Sensibilität für Menschen haben. Ne? Bei manchen Führungspersonen ist es gut, dahin zu gehen und zu sagen, hey, manchmal unterschätze ich meine Fähigkeiten. Mir würde es helfen, mehr Feedback von dir zu bekommen und mehr Rückmeldung zu dem, was ich so mache und wie ich es mache, um das so ein bisschen gerade zu rücken, meine verdrehte Wahrnehmung. Eigentlich ist es ja nur eine verdrehte Wahrnehmung. Ja. Und manchmal ist es auch gut, sich mit Freunden auszutauschen, weil wir dann wohlige Beziehungserfahrungen machen. Also ich würde wahrscheinlich mal gucken, haben wir eine gesunde Unternehmenskultur, haben wir eine gesunde Feedbackkultur, habe ich wertschätzende Führungsleute, wie behandeln die sich auch selber, ne? Da, so behandeln wir ja meistens auch andere. Und wenn ich sehe, das ist relativ gesund und hier ist ein vertrauter Rahmen, dann kann man das durchaus machen. Wenn nicht, dann ist den Arbeitsplatz.
Ja, große Empfehlung.
Genau. Gibt es denn auch, wo wir jetzt gerade schon so bei Menschen helfen oder sich mit Menschen verbünden, auch Tipps, die du hast, wie ich vielleicht einem Kollegen oder einer Kollegin auch gezielt helfen kann, wenn ich vielleicht merke, hui, da könnte das Imposter-Syndrom hinterstecken, was ich dann auch machen kann, um der Person einen Push zu geben, sage ich mal?
Ja, also wie wir Menschen immer eine Brücke bauen, ist über unsere eigenen Ängste zu reden, über unsere eigenen Gefühle von Unzulänglichkeit. Weil das hilft ihnen, bei sich selber anzudecken und zu sagen, ah ja, okay, das kenne ich von mir und das scheint eine ganz normale Sache zu sein. Und gleichzeitig auch gemeinsam auf die Sachen zu gucken, die gut laufen und nicht von oben herab loben, so von wegen, ja, die Aufgabe hast du sehr gut erledigt, sondern hey, ich fand, es war letztens eine totale Qualität, die du ins Meeting reingebracht hast, als du das und das gesagt hast. Das bewundere ich, wie du das und das präsentiert hast oder wie du Bilder baust, wenn du Geschichten erzählst oder was auch immer ist bei der Kollegin. Ne? Und das auch reinzubringen und zu fördern. Wir tun uns manchmal, und das ist auch so ein deutsches Phänomen, habe ich das Gefühl, schwer darin, auch andere Menschen irgendwie zu fördern in ihren Fähigkeiten, indem wir auf ihre Stärken gucken und diese auch verbalisieren. Ne? Mhm. Und das können wir dann mehr tun, gerade bei den Menschen, die ein bisschen unsicher sind.
Abschließend hätte ich noch mal gerne ein paar ermutigende Worte von dir. Was rätst du jungen Menschen, die sich von der Angst vor dem Scheitern oder der Angst, jetzt wirklich nicht genug zu sein, in ihrer Karriere blockiert fühlen? Ein letzter Rat.
Ja, ich würde gerne zwei Sachen geben. Mhm. Was mir hilft, bevor ich auf eine Bühne gehe, und das Leben ist ja irgendwie immer eine Bühne, die wir betreten in verschiedenen Situationen, ist das Gefühl, dass ich mich selbst an mich anlehnen kann. Also, dass ich wie mit zwei Händen hinter mir stehe und mich selber an mich anlehnen kann. Und dass ich immer hinter mir stehen werde, egal welchen Weg ich gehe. Und das Zweite ist, wie sehen wir die Welt da draußen? Ist es eine Möglichkeit, Erfahrung zu machen? Ist es eigentlich ein großer Spielplatz? Ist es ein Raum, wo wir wachsen können, wo wir Fehler machen können? Oder ist es ein ganz harter, schroffer Ort, wo es brennt und wo wir sofort die Finger abgehackt bekommen, wenn wir irgendwie was machen, was nicht gut ist? Für die meisten ist es ein Ort, wo wir eben genau diese schönen Erfahrungen machen können. Und am Ende sind die Erfahrungen das Wichtige und nicht immer nur die Ziele. Weil in dem Moment, wo wir bei einem Ziel ankommen, sind wir meistens schon beim nächsten Ziel. Und darum ist der Weg dahin so essentiell wichtig und wie wir ihn wahrnehmen. Und diesen Weg nehmen wir wahr, indem wir mit den Gefühlen sind, die auf diesem Weg aufkommen. Mit unserer Angst, mit unserer Scham, mit unserer Freude, mit unserer Liebe. Und ich würde dazu raten, mehr sich auf den Weg zu konzentrieren, mit den Emotionen, Gefühlen zu sein, die aufkommen und diese Erfahrung mitzunehmen, bis wir am Ende alle ins Gras beißen.
Ja, starke Worte zum Abschluss, ja, würde ich sagen. Absolut. Ich hätte dir noch stundenlang zuhören können.
Ja.
Aber ich glaube, wir sind am Ende.
Begrenzte Zeit heute, ja, ne? Aber genau. Du hast ja, wie du es schon gesagt hast, auch diverse andere tolle Podcasts, in die man mal reinhören, ja, kann, wenn man mehr von dir hören möchte. Insofern bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Ich glaube,
du
hast spannend.
Vielen Leuten da draußen heute ein bisschen geholfen, ihre Jobsuche mutiger anzugehen und sich
mehr zu trauen. Uns beiden auch.
Schön, genau. Freut mich sehr. Ja, danke für die coolen Fragen und für das Gespräch hier. Danke auch an unsere Technik.
Genau, die macht alle einen super Job.
Cool, danke.
Bis dann. Flexikon. Und bevor die Folge jetzt gleich endet, haben wir aber natürlich noch unser Flexikon für euch, mit dem wir euch in wenigen Sekunden aufschlauen wollen. Übersetzen für euch wilde Abkürzungen, komische Bezeichnungen oder auch so diese klassischen Bullshit-Titel aus dem Arbeitsleben, damit ihr euch zu Jobbeginn nicht vollkommen blöd vorkommt und ständig irgendwas googeln oder jemanden fragen müsst. Manchmal haben wir auch eine andere Stimme zu Gast, die euch dann mit einem Tipp oder einem Hack den Joballtag erleichtern will.
Und diesmal hat Xing-Insiderin und Karriereberaterin Pia Dominique Schweizer einen kleinen Flex für euch. Pia coacht ihre Klientin, wie sie ihre Karriere ganz einfach selbst in die Hand nehmen können. Deswegen hat sie zum Abschluss dieser Folge, in der es viel um Selbstzweifel ging, auch noch einen Mutmacher für euch und erklärt euch heute, wie ihr nach einer Jobabsage nicht den Mut verliert und Personalerinnen trotzdem auch nach einer ersten Absage positiv im Gedächtnis bleiben könnt.
Also, um herauszufinden, ob es sich für dich mit deinem Profil lohnt, sich überhaupt auf eine bestimmte Stelle zu bewerben, ist erstmal ganz wichtig, sich wirklich genügend Zeit zu nehmen, die Stellenausschreibung richtig zu analysieren und Punkt für Punkt durchzugehen und mit dem eigenen Profil abzugleichen. Dabei musst du natürlich nicht alle Kriterien sofort erfüllen, denn in den meisten Stellenausschreibungen findest du Hinweise auf sogenannte Muss- und Kann-Kriterien. Wenn eine Anforderung zum Beispiel als von Vorteil oder wünschenswert aufgelistet wird, dann sind das meistens keine K.O.-Kriterien, die du unbedingt erfüllen musst.
Falls euch gerade die psychologischen Themen am Arbeitsplatz interessieren, dann hört unbedingt auch mal in unsere letzte Folge rein. Darin haben wir mit Joanne Glinker, die ihr vielleicht auch als Joy von Instagram kennt, mal darüber gesprochen, was man eigentlich tun kann, wenn man merkt, dass man in einem toxischen und ungesunden Arbeitsumfeld arbeitet. Und natürlich dürft ihr euch auch auf die nächsten Folgen freuen, da haben wir auch schon einiges vorbereitet. Und ich sag mal so, da sind wirklich, wirklich tolle Gäste und Themen dabei.
Wenn ihr unseren Podcast seit der ersten Folge hört, dann wisst ihr schon. Aber für alle, die jetzt neu dabei sind, Work Exposed gibt es immer einmal im Monat überall da, wo es Podcasts gibt. Wir lassen die Kameras für euch auch immer mitlaufen. Also wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch mal sehen wollt, dann könnt ihr die Folge auf dem Xing-YouTube-Kanal auch einfach anschauen. Und nicht vergessen, über eine Bewertung, ein Like oder auch ein Abo von euch freuen wir uns natürlich immer riesig, denn nur so können wir unsere Folgen auf eure Wünsche abstimmen. Und falls ihr eigene Vorschläge an Themen oder Gästen habt, dann gerne her damit. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.
Wir freuen uns, von euch zu hören und habt bis dahin eine gute Zeit.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Work Exposed ist ein Podcast der Xing SE. Host und Produktion Doreen Biermann und Friederike Höhn mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Audio und Schnitt Cream Studio GmbH.